ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Politik mit Kokolores. 70 Jahre Mainz bleibt Mainz. Und dazu begrüßt sie Matthias Hieger. Sie gilt als die älteste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen und war jahrzehntelang ein Straßenfeger, der die Nation vor dem Bildschirm versammelt hat. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, schuf gesamtdeutsches Liedgut wie das Humbert Täterä, und ihre Stars in der Bütt wurden zum Inbegriff der politisch-literarischen Obrigkeitskritik. Am Freitag zeigt die ARD die 70. Ausgabe dieses Hochamts der Fernsehfasnacht. Was macht ein Format im Mainzer Dialekt so universell erfolgreich? Wie hat der jeweilige Zeitgeist auch die Mutter aller Fernsehsitzungen geprägt? Und was muss sich womöglich verändern, damit auch die nächste Generation mit Mainz singt und lacht? Wir diskutieren darüber in diesem Forum bei SWR Kultur und dazu ein dreifach donnerndes Hello an diese Gäste. Dennis Rink ist Journalist und beobachtet als Chefredakteur Rheinland-Pfalz bei der Verlagsgruppe Rhein-Main diesen alljährlichen gesellschaftlichen Höhepunkt im Kurfürstlichen Schloss. Ich begrüße den Kulturwissenschaftler und Fasnachtsforscher Professor Werner Metzger. Und heute bei uns in der Bütt der Kabarettist Lars Reichow. Seit einigen Jahren ist er schon bei Mainz bleibt Mainz dabei mit der Figur des Anchormans der Fasnachtsthemen. Herr Reichow, was erwartet uns denn am Freitag Besonderes zu dieser Jubiläumssendung? Wird womöglich auch nostalgisch aufgegriffen, was diese Sendung seit 70 Jahren so erfolgreich macht?
Die 70 Jahre werden natürlich gefeiert. Wir werden da auch Erinnerungen haben an frühere Stars und Rednerinnen und Redner und so weiter. Die Fasnacht ist ja traditionell nach hinten ausgerichtet ein bisschen. Und so arbeitet auch das Fernsehen daran, immer wieder noch jemanden zu entdecken. Den gab es ja mal, kann der nicht noch mal was singen? Also
Margit Sponheimer.
Ja, genau. Eine tolle ältere Dame. Das ist eigentlich wunderbar. Das sind ja so solche Urgefühle, die da auch befriedigt werden. Ah, er ist wieder da, sie ist noch mal gekommen. Aber irgendwann sind die ja auch nicht mehr da. Und dann kann man ja nicht davon leben, dass man dann Einspielungen macht und das Publikum johlt gegenüber einer Leinwand. Es ist schon eine Frage, wie geht's weiter? Und rennen wir nicht auf einen Abgrund zu, der irgendwann jäh abbricht auch, weil einfach die ganze Medienlandschaft sich vollkommen verändert hat. Im Moment sind wir, glaube ich, noch in dieser angenehmen Fahrt mit den Boomern. Wir fahren noch ein paar Jahre mit dieser riesigen Menge an Boomern, die das gelernt haben, noch von der Pike auf gelernt haben, von ihren Eltern und Großeltern, waren wir noch ein paar Jahre ganz gut damit.
5 Tage nach der Bundestagswahl, wie sehr sind Sie denn im Stress, Ihren Vortrag bis Freitag noch anzupassen? Ich denke mal, vom Anchorman der Fasnachtsthemen wird Aktualität erwartet, oder?
Ja, das erwarte ich auch von mir. Ich sitze jetzt schon hier und überlege mir, ob ich jetzt noch auf die kleinen Parteien, die es jetzt leider nicht mehr gibt im Bundestag, ob ich da noch ein bisschen drauf rumtrete. Ich habe sehr gute Erinnerungen. Ich hatte am Wochenende noch, da bin ich nämlich als Mutter Wagenknecht aufgetreten. Und zwar in einer Hochsteckfrisur und habe dann gesagt, ich bin die Mutter. Und wir schämen uns für das, was unsere Tochter da macht. Wir sind Bündnis Mutter Wagenknecht BMW. Und dann am Sonntag eben noch während der letzten, das waren 3 Abende, während der letzten Veranstaltung, die begann schon um 16 Uhr, kam dann noch die Nachricht, dass das BSW auch noch rausgeflogen ist. Also da war auch die Mutter glücklich am Ende.
Politisch bissiges und aktuelles, ein Kennzeichen dieser Mainz bleibt Mainz-Sendung. Herr Rink, hat Lars Reichow mit seiner Beschreibung der Jubiläumssendung schon alles aufgezählt, was diesen Klassiker im deutschen Fernsehen auszeichnet? Oder fallen Ihnen noch besondere Kennzeichen dieser Mischung aus Politik und Kokolores ein?
Also wie Herr Reichow stecke ich ja auch nicht im Detail in den Planungen, sondern kenne ja jetzt nur das Programm, was veröffentlicht worden ist. Aber natürlich hat dieser Nostalgiefaktor dieser Sitzung, was man ja auch immer wieder sieht, gibt ja auch einige SWR-Dokumentationen aus den vergangenen Jahrzehnten, sogar nach Jahrzehnten gegliedert, mit verschiedenen Rednern und Größen. Und ich glaube, man kann sich nicht davon freimachen, dass man zum Beispiel den Boten vom Bundestag oder Herbert Bonnewitz sich auch immer noch angucken kann und das einfach immer noch bekannte Größen sind. Aber natürlich fragt man sich immer, wie es quasi mit diesem Stilmittel der politisch-literarischen Fasnacht in Zukunft weitergehen kann, weil die Fasnacht ja immer mal wieder auch gerade in Mainz in den vergangenen Jahrzehnten, wenn ich jetzt zum Beispiel an Tobias Mann denke, ja wirklich auch Leute hervorgebracht hat, die dann aber auch aus dieser Rolle rausgewachsen sind oder eben dann was anderes gemacht haben. Und deswegen steht dieser Generationenwechsel, den ich in mancherlei Hinsicht sehe, im Kokolores-Faktor, beziehungsweise auch was Musik angeht, sehe ich schon. Bei der literarischen Fasnacht bin ich tatsächlich auch gespannt, wie sich das in den nächsten Generationen entwickelt, beziehungsweise wie das dann auch bei den Zuschauern verfängt.
Auch darüber werden wir zu reden haben. Herr Metzger, Mainz, wir singt und lacht, ein eigentlich lokales Ereignis, eine Prunksitzung, größtenteils im Mainzer Dialekt gesprochen. Warum lockt das die Zuschauer seit Generationen im ganzen Land vor die Bildschirme?
Seit Generationen ist gut gesagt, denn mir, um das ein bisschen lyrisch zu formulieren, strahlt die Sendung Mainz, wir singt und lacht, wie sie ursprünglich hieß, gewissermaßen in die Jugend, in die Kindheit. Das war eine Kultsendung, obwohl ich gar nicht alles verstanden habe und die politischen Anspielungen überhaupt noch nicht, da war ich viel zu klein. Aber man hat weite Wege unter die Füße genommen, weil man selber noch gar keinen Fernseher hatte, aber da gab es Verwandte, da gab es Nachbarn, die entfernter wohnten, da ist man hingegangen. Und dann hat man sich eben so zum Familienfernsehen oder zum Freundesfernsehen, Urahne, Großmutter, Mutter und Kind auf dem Sofa getroffen und hat diese Sendung gutiert. Und mich als Kind haben natürlich Dinge amüsiert, wie die Frau Babich und die Frau Strubbelich. Das war nicht politisch, aber ich fand es unheimlich komisch, vor allem das Lachen der einen der beiden. Später hat sich das mir natürlich auch noch von einer ganz anderen Seite, nämlich von den politischen Spitzen her erschlossen. Aber wie gesagt, es ist ein Kindheitserlebnis und wenn ich mich so ein bisschen frage, auch als Kulturwissenschaftler, was denn die Leute immer so an diese Sendung gebunden, um nicht zu sagen gefesselt hat, das ist das Phänomen, dass bei solchen Veranstaltungen das innovative und das repetitive Element einander die Waage halten. Repetitiv ist das, was man kennt, was so ähnlich immer wieder kommt. Das sind die festen Bestandteile, die Liturgie sozusagen am Ende, die Hofsänger und dann wird es noch ein bisschen weinerlich. Und dann gibt es eben das Innovative, jedes Jahr ein bisschen was anders. Und das ist eine enorme Mischung. Das immer Gleiche und das doch immer ein bisschen andere. Und das hat man genossen über die Jahre hinweg und kam nicht davon los. Das hat meine Kindheit und meine Jugend in Sachen Fernsehen sehr geprägt.
Politische Büttenreden, die Tanzeinlagen der Elferrat, die Hofsänger wurden genannt. Kurz, was man da beim Mainz bleibt Mainz zu sehen und zu hören bekommt, war das vor 70 Jahren eigentlich eine Erfindung gewitzter Fernsehredakteure? Oder, Herr Rink, wurden da alte Traditionen der Mainzer Fasnacht einfach ins Fernsehen übertragen?
Also ich fand diesen Zusammenschluss dieser Gemeinschaftssitzung aus den verschiedenen Vereinen, was ja im Prinzip sich ja bis heute gehalten hat, dass die Aktiven da im Kro aus diesen Vereinen kommen soll, das fand ich, und da muss ich auch eine Lanze tatsächlich für die Sitzung brechen, auch heute noch eine ganz grandiose Idee, weil sie ja zum einen aus Mainz heraus bundesweite Bekanntheit auch der Mainzer Fasnacht hier erlangt hat. Und deswegen bin ich auch heute noch, wenn ich mir so in meinem Bekanntenkreis auch so den typischen Verlauf dieses Hochwochenendes der Kampagne angucke, von donnerstags auf der Lu, und dann ist aber tatsächlich Freitagabends immer doch ein fester Platz die Fernsehsitzung, selbst bei etwas Jüngeren. Und natürlich ist das im Nachhinein, finde ich, auch immer interessant. Das hat sich, glaube ich, auch schon seit Jahrzehnten jetzt gehalten, die Diskussion. Und wie fandst du die Sitzung? Natürlich mehrheitlich irgendwie immer sehr kritisch und meistens schlecht, wobei ich das Gefühl hatte, so im Gro, also immer schlecht, immer langweilig, immer ein bisschen langatmig. Aber die letzten Jahre fand ich das Feedback immer besser. Aber es kommt mir schon immer die Nachbesprechung dieser Sitzung wie die Diskussion nach dem sonntäglichen Tatort vor, weil da auch immer einfach im Vordergrund steht, und wie hat es dir gefallen? Und allein, dass wir darüber reden, natürlich auch in dem von Ihnen schon angesprochenen herausfordernden Feld, dass das ja auch, was ja auch immer wieder, das kann Herr Reichow besser beantworten, Aktive in der Bütt die Herausforderung haben, dass es ja zwar schon lokal sein soll, aber ja nicht zu lokal, weil wenn die Inhalte dieser Vorträge im bundesweiten Programm keiner versteht, weil die Anspielungen auf Kommunalpolitik eben in Mainz, könnte ich mich auch in meiner Rolle als Chefredakteur vom Sessel schmeißen, wenn ich das höre. Aber ich kenne natürlich auch die Hintergründe. Wenn jetzt jemand in Hamburg oder in Berlin sitzt und sich fragt, wer das eigentlich sein soll, funktioniert das natürlich nicht. Aber über dieses Spannungsfeld hinaus, die Mainzer Fasnacht schon seit so vielen Jahren an diesem Freitagabend nach Deutschland schafft, finde ich eigentlich ganz hervorragend.
Herr Reichow, Sie machen ja Ihren Vortrag in Hochdeutsch, obwohl Sie ja eigentlich Mainzerisch drauf haben.
Ja, ich mache es jetzt so. In den letzten Jahren habe ich immer einen Korrespondenten noch erfunden. Ich kann dann umschalten auf Peter Sadicki und dann kann ich diesen Dialekt auch rauslassen, was mir einen Riesenspaß macht und den Leuten offenbar auch. Denn es gibt nichts Besseres, als so zu tun, als ob man Mainzerisch spricht und dann mit sehr breitem Aussprache, mit einer sehr breiten Aussprache so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Das ist so ein bisschen diese Walze, die da über die Sprache geht. Das ist ganz, ganz schön. Ich wollte noch mal gerade sagen zu dem, wie war's? Also das ist wirklich das Entscheidende am Samstagmorgen beim Bäcker. Wie war die Sitzung? Das ist so ein Volksgemurmel. Und für mich jetzt als Aktiven ist es auch so ein bisschen entscheidend für das ganze Jahr. Denn manche Leute, die jetzt nicht ins Kabarett kommen, die sehen mich ja dann nur da. Das sind ja viel mehr als jetzt im Kabaretttheater erreichbare. Und die messen mich daran, wie ich war in der Sitzung. Und wenn das gut war, dann kriege ich das ganze Jahr kriege ich dann einen Schulterklopfer. In Mainz natürlich insbesondere. Und das wertet meine Lebensqualität hier enorm auf, wenn das gelingt.
Dieser starke Akzent auf das Politische, warum ist das ausgerechnet in der Mainzer Fasnacht so auffällig, so ausgeprägt?
Das ist ein bisschen schon auch dem Fernsehen geschuldet. Das Fernsehen hat natürlich die Themen und hat auch die Gestalt der ganzen Veranstaltung ein bisschen verändert. Das Ganze musste bundesweit vermittelbar sein. Und das schafft eben der Mainzer Dialekt. Also man kann Mainzerisch relativ gut verstehen, im Unterschied etwa zu Kölsch. Manche Vorträge sind ja auch in Hochsprache gehalten. Da gab es ja immer auch so dieses Oszillieren zwischen Mainzerisch einerseits und Hochsprache andererseits. Wenn ich mich richtig erinnere, war Rolf Braun immer derjenige, der als Sitzungspräsident 25 Jahre lang den Mainzer Dialekt hochgehalten hat, während Dr. Willi Scheu, auf den Doktor hat man viel Wert gelegt, als Bayers mit der Laterne, das Hochdeutsche verwendet hat. Entsprechend hat sich natürlich auch der Humor verändert. Man konnte nicht mehr nur lokale, hier und da schon, aber nur in der Minderzahl Ereignisse ansprechen. Es musste bundesweit verständlich sein. Indessen hat ja das Ganze recht exotisch angefangen. Also die Fernsehkarriere der Mainzer startete in Köln. Das ist auch ganz interessant. Der erste Fernsehauftritt der Mainzer war bei der Prinzenproklamation in Köln 1955, wenige Wochen bevor dann zum ersten Mal die Sendung Mainz, wie es singt und lacht über die Bühne ging. Und da feierten die Hofsänger einen riesigen Triumph im Gürzenich in Köln. Das heißt, ich bin gar nicht sicher, was er kürzlich war, ob der damals schon bespielbar war. Aber auf jeden Fall wird berichtet, dass die Kölner so hingerissen gewesen seien, dass sie sogar die Studiodekoration abgerissen hätten und den Mainzern zugeworfen hätten. Und wenige Wochen später ging dann eben zum ersten Mal diese Sendung mit dem alten Titel Mainz, wie es singt und lacht, über die Bildschirme. Man muss sich ja auch vorstellen, die Leute hatten ja noch gar nicht alle einen Fernseher. Es wird berichtet, dass die Kneipen in Mainz überfüllt waren. Alle wollten das im Fernsehen sehen, obwohl sie selber noch gar kein Gerät zu Hause hatten. Also es waren noch ganz andere Zeiten, aber da begannen sich natürlich auch die Inhalte ein bisschen der Reichweite anzupassen.
Ja, man spricht ja von geschätzt 90% Quote, also ein absoluter Blockbuster, würde man heute sagen.
Kaum noch vorstellbar heute.
Nein. Politische Figuren, die gab's und gibt es ja in der Mainzer Fasnacht viele. Legendär sind etwa eben Jürgen Dietz als Bote vom Bundestag, Herr Rink hat ihn schon genannt, Friedrich Hoffmann als Till, heute etwa Johannes Bersch als die Fasnachtsgöttin Moguntia und natürlich auch ein Herbert Bonewitz nicht zu vergessen. Ist das eigentlich Obrigkeitskritik, was da von der Bühne kam? Ist das Anarchie? Oder wie lässt sich dieser gereimte Humor charakterisieren?
Also die genannten sind jetzt nicht typische Reimer gewesen oder auch jetzt noch Moguntia, das ist eher so ein One-Liner-Technik, aber die großen Fastnachter, die haben immer die Kraft gehabt, einen eigenen Charakter zu entwickeln, der darüber hinausgeht, dass es jetzt nur mal ein Moment ist, sondern die haben eine Rolle einstudiert, die haben in diesem Rahmen gewirkt, die haben im Grunde sich jedes Jahr wie so ein kleines Theaterzelt, haben die sich neu einen Inhalt ausgedacht. Es gibt übrigens auch ein paar Beispiele dafür von großen Rednern, die haben ihre eigenen Sachen oft wiederholt. Wir haben dann also auch Reimer, die haben einfach die besten Reime jedes Jahr rausgepackt, weil sie damit gerechnet haben, dass die Erinnerungslücken sehr groß sind bei so einem Abend. Der ist ja auch teilweise außer Kontrolle dann um 10, 11 Uhr, wenn die Leute schon ein paar Stunden da sitzen. Da kann man dieses Repetitive, was Sie, Herr Metzger, vorhin nannten, das kann man von einem Jahr zum anderen, man kann auch mal Copy and Paste drücken.
Und dann die ist Kunst des Vergessens, von der lieben
wir ja teilweise. Ja, das ist wirklich interessant, weil natürlich ein Jahr dazwischen liegt. Es geht ja hier nicht um eine Weekly Show oder sowas. Ne? Das ist schon, da kann man also die Ritualisierung eben, dass Wiesbaden ein bisschen benachteiligt wird, sagen wir mal, um es vorsichtig auszudrücken, da kann man schon die Best of 10 Jahre kann man nochmal angucken. Ich habe mich auch dabei manchmal beobachtet, wie ich dann ältere Vorträge mir angeguckt habe, nochmal im Schriftlichen. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh, ob ich das nochmal so hinkriege, weil man ja immer das, was man früher mal geschaffen hat, was jetzt auch aus der Erinnerung nicht völlig schief ging, das kann man ja immer nochmal sich anschauen. Und dann habe ich immer so dieses, oh Gott, hoffentlich fällt mir wieder sowas ein. Und das ist aber das Tolle, da die Aktualität einen immer weiter treibt nach vorne, gibt es in jedem Jahr wieder ein paar Ereignisse, die sind ganz schön in den Menschen abgesenkt worden, in der Erinnerung, und die kann man dann wieder bespielen. Das ist das Schöne da.
Herr Ring, schauen wir mal noch kurz auf die Anfänge. Wenn man sich da die ersten Schwarz-Weiß-Sendungen von Mainz bleibt Mainz anschaut, dann gibt es da keine Kostümierung im Publikum. Die Menschen sitzen da wie beim Theater- oder Opernbesuch gekleidet. Das war schon rein optisch, die ersten Jahrzehnte, eine sehr, sehr bürgerlich konservative Veranstaltung in einem bis 1991 CDU-regierten Rheinland-Pfalz. Aber auch was da an Politik auf die Bühne kam, das war schon so etwas wie die konservative Antwort auf das klar linksorientierte Kabarett der Zeit von einer, sagen wir, Lore Lorenz, Dieter Hildebrandt, Hans-Dieter Hüsch. Oder täusche ich mich?
Also mit meinen 38 Jahren will ich gar nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich da früher auch im Publikum gesessen. Das habe ich nicht geschafft. Aber man muss sich natürlich schon vorstellen, dass das ja auch ein Sehen und Gesehenwerden ist und dass das ja mehr oder minder allein durch die Vergabe der Tickets über die Vereine oder über den ausrichtenden Sender, jetzt SWR hier in dem Fall dieses Jahr oder auch ZDF, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Und das ist ja quasi so ein bisschen das
Who is Who. Heißt, man muss Beziehungen haben, um Tickets zu bekommen.
Also entweder in die Vereine oder ansonsten also auf dem freien Markt schwierig oder wenn sie jetzt so an sich Interesse haben. Das heißt, ohne Beziehungen kommt man tatsächlich nicht rein oder was jetzt noch andere Institutionen in Mainz angeht, größere Firmen, Sponsoren. Deswegen ist natürlich auch der Run in Mainz auf die Tickets oder ich kenne viele, die gerne mal dabei wären, aber es eben nicht schaffen. Was aber im Umkehrschluss wiederum heißt, dass, was ich mit geschlossener Gesellschaft meinte, das sind ja immer so die, keine Ahnung, oberen 100, oberen 200, 300, 400, also schon das Who is Who. Und das entwickelt sich dann natürlich auch unter diesem Deckmantel des Sehen- und Gesehenswerdens, dass ich das früher tatsächlich auch vor dem Fernseher als sehr, sehr steif und eben konservativ erlebt habe. Und man das ja auch immer zum Beispiel an der Reaktion der Politiker sieht, die ja dort auch immer dann von auswärts, bestenfalls Ministerpräsidenten aus anderen Bundesländern oder zum Beispiel jetzt gut, Rainer Brüderle ist Mainzer, aber auch aktive Minister, die sich ja da hinsetzen und das ja dann auch regelmäßig von den politisch-literarischen Vorträgen aus abbekommen. Da finde ich es auch das Reaktionsmuster schon etwas so, dass einem Wandel der Zeit unterliegt, weil der eine oder andere in den vergangenen 70 Jahren ja mit dem Witz, der eben da manchmal um die Ohren geflogen ist, auch nicht umgehen konnte. Und ich erlebe natürlich auch, das ist ja auch etwas, was neben der Manöverkritik am Samstag während der Sitzung der Punkt ist, dass man sagt, naja, ist das jetzt quasi deckungsgleich zu einer anderen Sitzung in der Kampagne, wo der Saal irgendwann tobt? Oder ist der Saal jetzt einfach auch so ausgerichtet, dass da wenig Zwischenspiel zwischen Redner und Publikum stattfindet, weil die Leute eben ein bisschen steifer unterwegs sind und das eben nicht so eine Tollhausparty wird, außer zu späterer Stunde, wenn der Wein sich vom Lager in die Tische verlagert hat. Da merkt man dann natürlich auch dieses Zusammenspiel und da habe ich aber auch das Gefühl, dass es in den vergangenen Jahren auch schon lockerer geworden ist und bisweilen tatsächlich auch ein bisschen offener, was ja aber auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also das, was wir dort sehen, so Mikrokosmos Fastnacht im Vergleich zu dem, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, das lässt sich, finde ich, ganz gut miteinander abgleichen.
Das Fernsehen hat ja übrigens auch ganz neue Gestaltungsformen erfunden im Zusammenhang mit Mainz, wie es singt und lacht, nämlich die Publikumsschnitte. Das war neu, dass eine oder zwei Kameras ständig ins Publikum gerichtet waren und dann die Zuschauerreaktionen eingefangen haben. Am Anfang war das ja schon noch recht gnadenlos, vor allem auch der Umgang mit weiblichen Gästen. Da musste nur ein entsprechender Witz kommen und schon hat die Kamera wieder liebevoll ein Dekolleté abgetastet. Später war es dann so, dass eben die Politiker ins Bild gekommen sind, die ja auch erst langsam ins Spiel kamen. Zunächst war es Lokalprominenz und dann wurde es immer mehr Bundesprominenz. Und da konnte man dann schon auch mal anecken. Das Interessante ist ja, ich habe das in anderen Sendungen dann mal mitbekommen, wie gnadenlos die Büros von Politikern auch aushandeln, wo die dann sitzen. Ob es bei Mainz genauso ist, weiß ich nicht, aber bei anderen Sendungen habe ich das durchaus schon erlebt. Da hieß es ja, wo sitzt er denn und wie oft ist er dann auch im Bild?
Sie waren und ja und sind alle da. Die Ministerpräsidenten, Präsidentin sowieso von Rheinland-Pfalz, aber auch da saß ein Franz Josef Strauß. Alles, was da irgendwie in der deutschen Politik Rang und Namen hatte, war irgendwann mal im Publikum.
Und gerade bei Franz Josef
durfte
Strauß,
aufstehen, um das unter Applaus.
Gerade bei Franz Josef Strauß, um das noch einzuschieben, da gab es ja dann durchaus auch mal Schwierigkeiten, als der sich anschickte, eventuell das Bundeskanzleramt anzuvisieren. Da hat ja Rolf Braun, von dem man nun wusste, dass er im Büro auch Reden für Kohl schrieb, schon eine recht kühne Lippe riskiert. Ich habe es da gerade vor mir liegen. Und das hat dann der Bayern-Kurier aufgegriffen und hat da ziemlich zugefasst. Braun hat nämlich gesagt, bevor der Tag zu Ende geht, spreche ich das Bonner Nachtgebet. Komm, lieber Herr, schütz dieses Haus und schütz auch den Franz Josef Strauß. Lass ihm sei Weißwurst und sei Bier. Lass ihm das Genick vom Stier. Lass ihm Gesundheit bis ans Ende. Lass ihm sei Wähler und Prozente. Lass ihn noch viele Siege feiern. Aber lass ihn auch in Bayern. Das fand der Bayern-Kurier gar nicht gut.
Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, tatsächlich auch als Nichtpolitiker bundesweite Prominenz durch die Einblendung zu erlangen. Also ich glaube, jeder, der von den Hörerinnen und Hörern hier oder vielleicht auch in der Runde das regelmäßig geguckt hat, der leider mittlerweile verstorbene Hermann Becker, Kennzeichen große rote Brille. Wirklich jedes Jahr wieder und auch jedes Jahr wieder eingeblendet. Und jeder hat sich, glaube ich, gefragt, wer ist eigentlich der ältere Herr mit dieser wirklich großen, runden, roten Brille?
Klären Sie es auf.
Tatsächlich in Mainz, Spitzname war Löffelkönig, weil er tatsächlich mal diese Löffel für die kleinen Eissorten erfunden hat und damit auch gut Geld verdient hat. Wie gesagt, leider mittlerweile verstorben, aber in Mainz eine prägende Figur und auch durchaus bekannt. Aber das merkt man natürlich schon, auch was eben angesprochen worden ist, diese Sitzordnung. Also wer wird wie häufig eingeblendet, wer sitzt neben wem? Ich fand das letztes Jahr bei der Sitzung ganz fantastisch, als Malu Dreyer ja noch im Amt war und man ja wusste, dass sich Michael Ebling und Alexander Schweizer anschickten, sich zu duellieren, wer denn eines Tages damals noch die Nachfolge antreten könnte. Und dann saßen die tatsächlich genau gegenüber. Und wenn man Thema in dem einen oder anderen Vortrag ist, muss man dann auch tatsächlich darauf achten, wenn die Kamera ist, wie man darauf reagiert und wie man vielleicht mit demjenigen, der da drumherum sitzt, dann im Zusammenspiel funktioniert. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da jedes Mal ein hehres Ringen gibt um die Sitzordnung. Und ich werde auch häufiger, obwohl ich meistens irgendwo mittendrin sitze und mich jetzt weit weg wie von einem Promi halte, tatsächlich von Leuten, die mich kennen, auch darauf angesprochen, wie häufig sie in der Sitzung mein Gesicht gesehen haben, bis hin, dass vor 2-3 Jahren ich irgendwann mal so derart oft drin war, dass meine Freunde sogar immer einen Schnaps getrunken haben, wenn sie mich gesehen haben, was tatsächlich irgendwie bei denen in einem feuchtfröhlichen Abend gelandet ist, weil ich wohl einen relativ guten Platz hatte.
Wir waren gerade bei der Obrigkeit und da passt es vielleicht. Naja, Herr Metzger hat schon gesagt, dieses Anecken, was da durchaus gelegentlich passiert. Besonders spektakulärer Fall vielleicht der Herbert Bonnewitz, der als Nestbeschmutzer beschimpft wurde, weil er 1972 der Fasnacht einen kritischen Spiegel vorgehalten hat. Es gab Buhrufe bei seiner Abschiedsrede 83 dann. Heute würde man das einen medialen Shitstorm nennen, der da auf die Redner reinbricht. Herr Reichow, welche Fettnäpfe sind denn heute so aufgestellt? die man besser vermeiden sollte?
Naja, eigentlich sucht man sich die ja selbst, die Fettnäpfchen. Also man kann ja selbst, wenn man seine Rede schreibt, muss man dafür Verantwortung übernehmen. Und man kann das, wenn man jetzt bei Sinnen ist, kann man das auch ein bisschen planen, was passiert. Man hat ja auch ein paar Vorversuche in den Vereinen. Also niemand geht in die Fernsehsitzung und hat nicht vorher seinen Vortrag schon mal ausprobiert. Im Gegenteil, der ist sogar schon, bei manchen ist der schon 30 Mal, 50 Mal ausprobiert worden. Bei mir sind es immer 4, 5 Mal, weil ich ja jetzt nicht bei anderen Vereinen auch noch auftauche. Und wenn es jetzt irgendeine Stelle gibt, die ein Skandal wird, dann weiß man das im Grunde schon vorher oder man ahnt es. Das Publikum im Saal, wurde ja eben schon gesagt, ist nicht mehr so wie früher. Die Diskrepanz ist nicht mehr so groß zu dem normalen Fastnachtspublikum. Das heißt, die sind lockerer, die sind offener. Und das, was Bonnewitz passiert ist, das war im Ausklang der konservativen Periode, sage ich mal, der Mainz bleibt Mainz. Inzwischen haben wir da ganz, ganz sozialdemokratisch grünes Pflaster. Und die konservativ sind, die tun so, als ob sie auch ein bisschen grün, auch ein bisschen Linksdemokraten sind. Also das hat sich gewandelt. Und anecken kann man immer und ist aber auch jetzt nicht unbedingt die beste Lösung für den Abend. Ne? Man sucht ja mit diesem Publikum ein Einverständnis. Und die Fastnacht ist auch, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, das ist mir nicht immer gelungen, aber die Fastnacht sucht eigentlich dieses gute Ende für alle. Das hat mir mal ein Fastnachter erklärt, der hat gesagt, das ist, was du da machst, also was ich gemacht hatte, das wäre ein bisschen untypisch. Eigentlich gönnt man am Ende den Leuten, den Opfern einer Rede, ne, die Angesprochenen, auch die im Saal sind insbesondere, denen gönnt man einen guten Ausgang. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Politikerin, die im Publikum saß, sehr zierlich dargestellt wurde durch die Kameras, dass sie eine sehr schwache und unschuldige Persönlichkeit gegeben hat und aber politisch ziemlich stark daneben gehauen hatte vorher, für meine Empfindung. Und dann habe ich das rausgearbeitet an diesem Abend und das wurde mir dann hinterher, weil ich wirkte dann ein bisschen brutal vielleicht in meinen Worten und sie saß da wahnsinnig unschuldig und schutzbedürftig. Und das ist mir in Erinnerung. Das war so ein Fall, wo ich vielleicht jetzt zwar ein paar Jahre später, Manuela Schwesig war da, jetzt letztes Jahr, glaube ich, und ich habe überlegt, ob ich sie wegen ihrer zwielichtigen Rolle in dem Nord Stream, in diesem ganzen Putin-Dienern, in diesem ganzen Versorgungsenergie-Hickhack, ob ich sie da ein bisschen mir vornehme. Und dann habe ich darauf verzichtet, weil ich gedacht habe, gut, sie sitzt da. Wenn sie wieder so unschuldig guckt wie die Familienministerin von damals, dann kriege ich das nicht vermittelt und dann ist es auch nicht fastnachtlich. Also die Fastnacht beschreibt immer etwas, ich sage es nochmal, der Ausgang ist wichtig, dass die Gäste, die im Publikum sitzen, nicht beschädigt werden. Insofern war das, was Rolf Braun gesagt hat damals, natürlich eine sehr elegante Form, weil er es so schön gereimt hat und mit dem Überraschungsschluss. Aber das ist eben typisch mainzerisch, den Opfern die Gelegenheit zu geben, das Ganze zu überleben und sie nicht in Sack und Asche zu hauen verbal.
Und damit wird ja im Grunde auch eine Maxime real, die über Mainz steht, allen wohl und niemand weh. Also am Ende kriegt man die Kurve und es ist alles wieder gut. Und das ist ja eigentlich auch Sinn der Fastnacht. Wie eine Büttenrede nicht geht, das hat man ja zum Beispiel in Aachen gesehen bei Frau Strack-Zimmermann. Da hat man zu Recht gefragt, hat das noch was mit Karneval, hat das noch was mit Fastnacht zu tun? Sowas würde in Mainz zum Beispiel nicht passieren. Die Mainzer Büttenreden enden alle so ein bisschen wie die Märchen. Märchen gehen immer gut aus, im Unterschied zu Sagen. Die können auch mal schlecht ausgehen. Aber die Märchen gehen gut aus, auch die Fastnachtsmärchen
gehen gut aus. Herr Metzger, damit sagen Sie also keine Beschimpfung, so wie wir das letztes Jahr von Frau Strack-Zimmermann gehört haben, gehört für Sie nicht dahin.
Also ganz sicherlich hat Fasnacht etwas Widerspenstiges dann und wann, etwas Aufmüpfiges. Da kann auch mal ein kleiner Tabubruch dabei sein. Aber am Ende ist alles wieder vorbei und am Ende sollte auch alles wieder gut sein. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Fasnacht. Fasnacht wird inszeniert, um wieder unterzugehen und am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das sollte aber auch alles wieder gut sein. Was nicht heißen soll, dass man nicht aus den Büttenreden und aus dem in der Fasnacht Gesagten seine eigenen Lehren ziehen kann. Das steht ja auf einem anderen Blatt.
Aber das macht ja auch die politisch-literarische Fasnacht aus, dass wir eben nicht plumpe, weil Sie es eben angesprochen haben, Beschimpfungen von der Bühne lassen, sondern natürlich dem einen oder anderen vielleicht mal beim einem Thema etwas der Gaul durchgeht oder auch Kollege Reichow ja als Anchorman manchmal auch emotional wird, gerade so beim Blick auf die AfD oder ich erinnere an ein paar Jahre zuvor an den Vortrag vom Obermessdiener Andreas Schmidt, auch langjährigen Sitzungspräsident, der ja dieses Jahr pausiert, der ja auch beim Thema AfD einigermaßen viral gegangen ist, weil er da auch sehr emotional geworden ist. Aber ansonsten zu 95% ist das ja diese politisch-literarische Fasnacht in dem, was sie eben betont und den Finger in die Wunde legt, eher so das feine Florett. Und das macht es ja auch aus, als dass man jetzt irgendwo von oben plump irgendwo draufhaut. Dafür brauche ich in Mainz zumindest keinen politischen Redner.
Herr Reichow, um es kurz aufzulösen, also vor 2 Jahren, da haben Sie als Anchorman die AfD als Zitat Haufen ungehobelter Arschlöcher bezeichnet. Sind das schon...
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Nein, sind das Grenzen, rote Linien? Oder was mich viel mehr interessieren würde, Herr Reichow, findet eigentlich sowas wie Zensur statt? Oder gibt es andere Wege, um politisch Unliebsames aus dieser Fernsehfasnacht rauszuhalten?
Oh, auf die Antwort, Herr Reichow, bin ich jetzt auch gespannt.
Das ist ein hochinteressantes Thema. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Sender ist, um das zu besprechen. Aber es gibt natürlich, also die Sache mit der AfD, um das nochmal ganz klar zu sagen. Mir war das wichtig, mir ist es auch heute wichtig. Das ist jetzt nicht, ich wähle SPD oder du wählst CDU oder umgekehrt, du bist doof deswegen. Die AfD hat einen anderen Charakter. Für mich hat sie etwas Außerparlamentarisches, Außerdemokratisches. Und deswegen werde ich auch nicht aufhören, diese Partei, wo immer ich stehe, als Künstler, als Kabarettist, als Redner, werde ich mir die immer vornehmen. Das ist damals sehr harsch gewesen, aber das ist ja auch nicht alles, was ich gesagt habe. Ich habe ja nicht gesagt, die AfD, das sind alles Arschlöcher, sondern das war der Schluss praktisch einer längeren Auseinandersetzung. Und dann hat das Haus SWR sich damit über 6 Monate beschäftigen müssen. 6 Monate nach diesem Vorfall kamen die Gremien zur Ruhe, weil diese Partei es so perfide und perfektionistisch inzwischen angeht, sich durch die Institutionen, auch durch juristische Angriffe oder in dem Fall Verteidigung, indem sie da den SWR beschäftigt hat. Also wirklich unfassbar, wie viele Leute dafür dann zusammenkommen mussten. Und das tut mir sehr leid. Aber ich kann, das habe ich auch den entsprechenden Leuten gesagt in der Redaktion, ich kann deswegen, weil die Mühlen dann so langsam mahlen, weil die AfD so beharrlich ist, kann ich aber doch nicht beim nächsten Mal denken, ach, dann haben die wieder so viel Ärger. Dann lasse ich das lieber weg, das Thema. Das
ist aber Herr Reichow, es gab ja eine Pause danach. Ja, 2023 machte der Anchorman der Fasnachtsthemen Pause. Warum? 2023 war diese Rede. 2024 Pause. Warum? Weil sie mussten oder weil sie wollten?
Das ZDF, also ich sage mal jetzt, ich will da jetzt nichts aufwühlen, aber ZDF hatte noch nicht mal den Mut, mich persönlich anzurufen, um mir das mitzuteilen. Die Absprache war immer, dass ich natürlich in beiden Sendern dann auftauche, wenn ich jetzt nicht kompletten Irrsinn geredet hätte oder die Rede unterirdisch gewesen wäre, dann hätten sie mich nehmen können. Aber der Vorfall damals, das ZDF-Verhalten war peinlich aus meiner Sicht, weil sie das begründet haben mit einer unglaublichen Dichte an politischen Vorträgen. Ja, es gab auch ein Abschiedsprotokoll und einen Antrittstill letztes Jahr, aber das hat mich nicht ganz überzeugt, sagen wir mal. Und es hat auch viele andere Leute vor allen Dingen nicht überzeugt. Es ist eine der seltenen Möglichkeiten gewesen, wo ich praktisch über den Friedhof gehen konnte, nämlich über die Leserbriefseite der AZ. da habe ich gelesen, wie ein Nachruf, habe ich von mir gelesen, wie schade das doch wäre, dass ich nicht dabei war und bin. Gibt ja natürlich immer ein paar Ausreißer. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, dass mich die Leute vermisst haben ein bisschen. Aber das hat mich natürlich auch ehrgeizig gemacht, das wieder zu korrigieren. Einen letzten Satz noch zur Zensur. Es gibt in den öffentlich-rechtlichen Anstalten keine Zensur. Aber es gibt natürlich immer das Bestreben, sich keinen Ärger einzuhandeln. Das ist natürlich juristisch ganz klar abgesichert sein muss. Es ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt in den Redaktionen immer das Wissen, wenn ich das und das mache, dann kommt das und das in Gang. Und das ist praktisch eine freiwillige Schere im Kopf, die da ansetzt. Mhm. Und das ist am Ende nichts anderes. Wir haben dann, das Ergebnis ist das Gleiche. Es ist völlig egal, ob ich im Einvernehmen, bitte lass doch diesen Satz weg, bitten mich die Redakteure der Sendung, lass doch diesen Satz weg. Du weißt doch, was das für einen Ärger gibt. Das kann ja nicht mein Fahrplan sein.
Gut, und was ja häufiger das Thema ist, sind ja, weil Sendezeit, Mainz bleibt Mainz, ist ja in der Länge nicht original zu anderen Sitzungen. Wir sind ja sehr viel länger, bis zu 6 Stunden. Deswegen sind die Vorträge natürlich auch länger. Und da gab es ja auch immer mal wieder Diskussionen, wenn ARD oder ZDF entweder gebeten hat, natürlich den Vortrag von einem Aktiven etwas zu verkürzen oder wenn tatsächlich überlegt wurde, neue Konstellationen zusammenzufinden und das dann quasi extra für die Fernsehsitzung zusammenzustricken. Mhm. Das passiert ja auch regelmäßig, dass es da hinter den Kulissen Diskussionen gibt.
Die Narrenfreiheit hat tendenziell schon eher abgenommen. Es kommt ja noch etwas weiteres hinzu. Es gibt ja viele woke Teilkritik und man hat natürlich, wenn man Medien macht, immer die Schere im Kopf und überlegt sich sehr genau, womit löse ich einen Shitstorm aus und womit nicht. Ich kenne das jetzt mehr von deinen Kommentationen, etwa von Fastnachtsumzügen her. Da gibt's ja immer auch mal wieder ein Thema, ein Sujet, was behandelt wird, wo man sagt, da sage ich jetzt besser nichts dazu oder das lassen wir mal optisch aus, weil man ganz genau weiß, da hat man nachher eine Flut von E-Mails, die Beschimpfungen enthalten und vieles andere mehr. Das muss man sich nicht antun. Aber es ist natürlich eine grundsätzliche Frage zur Fasnacht, ob Fasnacht, so wie sie sich heute versteht, als Straßenfasnacht, genauso wie auch als Saalfasnacht, sich nicht von vornherein schon ganz bestimmter Möglichkeiten begibt. Ein bisschen Tabubruch, habe ich vorher schon gesagt, ein bisschen Normverstoß, ein bisschen Ausbruch aus dem Alltag, ein ganz klein bisschen Revolution der kleinen Leute gehört ja zur Fasnacht dazu. Heute schreiben die großen Fasnachtsverbände Leitbilder, wo genau drin steht, was man alles nicht darf und man darf eigentlich fast gar nichts mehr. Und die Diskussionen grenzen ja teilweise ans Absurde, wenn ich zum Beispiel an Ernst Neger denke, der ja nun eine Ikone der Mainzer Fasnachtsmusik ist. Da war ja mal, wenn ich mich richtig erinnere, in der Diskussion, ob man die Firma umbenennen sollte, weil der Name irgendwo merkwürdig wäre. Ja, man heißt ja nun einfach mal
und
so.
Das also er war Dachdeckermeister und hatte
Dachdeckermeister und hatte diesen Namen, den man heute auch nicht mehr aussprechen darf. Also er ist sozusagen der Ernst N-Wort.
Okay, für Frauen war ja auch lange kein Platz auf der Mainzer Bühne, wenn sie eben nicht gerade die Beine geschwungen haben. Für gefühligen Kokolores, da gab es dann zwar Margit Sponheimer als die erste Solistin auf der Bühne, Hildegard Bachmann vielleicht auch dann in der Bütt, aber außerhalb der Tanzgruppen, ja, was hat sich da in Sachen Gleichberechtigung getan?
Naja, wenn man sich das Ergebnis anguckt, nicht viel, oder?
Nee, die Fastnacht ist zwar, da sitzen ein paar Frauen, ich habe immer mich ein bisschen gewundert über die eine Frau, die im Elverrat saß. Da habe ich mich immer umgeguckt. Immer jedes Jahr eine Frau, wird, glaube ich, Buchhaltung oder so da gemacht, weiß ich nicht. Das auf der Bühne, das Margit Sponheimer war ja als Sängerin da. Und das ist praktisch wie Ballett mit Singen. Na, die hat eben nicht getanzt, sondern sie hat gesungen. Das ist ja eine klassische Frauenrolle. Aber sie hatte trotzdem Schwierigkeiten, weil man ihr das offenbar auch noch, wollte man auch noch einen Mann reinsetzen an der Stelle. Die Fasnacht ist heute viel frauenfreundlich. Es gibt zum Beispiel hier von einem, also meinem Heimatverein GCV, Gonsenheimer Karnevalverein, die haben ein GC-Frau-Format jetzt entwickelt, was für mich eine sehr gute Perspektive hat, erstmal nur diesen Frauenbereich zu sichern und dann die Dominanz praktisch auszubauen. Wir haben aber auch das Phänomen gesehen, dass Frauen in der Bütt waren. weil sie Frauen waren, wie in Unternehmen auch vielleicht, weil sie Frauen waren, kamen sie in die Bütt und waren aber überhaupt nicht komisch und völlig ungeeignet. Es gipfelte mal in Mainz darin, dass ich in einem Verein hier, war nie im Fernsehen, dass eine Rheinländerin auf den Mainzer Fastnachtsbühnen rumlief. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Also das ist ja völlig am Thema vorbei. Die sprach also rheinländisch und war wie ein Fremdkörper, wie eine Außerirdische saß sie da in den dampfenden Hallen. Das ist also die alte Frage. Natürlich sollen Frauen rein in die Sitzungen, aber sie müssen auch was können und sie müssen sich was trauen. Und viele Frauen sagen sich vielleicht, ich setze mich ins Publikum auch, ich mache die Stimmung, aber ich muss da vorne nicht mich präsentieren. Ne? Ich habe das nicht nötig. Also das ist ja auch legitim.
Aber es gehört ja auch Mut der Sender dazu. Ich hätte jetzt zum Beispiel dieses Jahr das mutig gefunden, wenn man zum Beispiel eine Christina Grohm, die ja kein ganz schlechtes Protokoll macht, als Protokollerin einsetzt.
Ja, das wäre auch in meinem Sinne gewesen. Der Fall Grohm ist aber, da muss man vielleicht noch mal das repetitive Moment, ne? Die hat ja mit ihrem Vater letztes Jahr den Übergang gemacht. Der Vater war Erhard Grohm, Protokoller. Der hat ihr damals schon gesagt, du bist meine Erbe. Und das sind manchmal etwas beschwerliche Generationswechsel, die da stattfinden. Und ich finde es am allerbesten, wenn die Leute aus frischen anderen Zusammenhängen kommen und nicht, dass einer versucht, ja, ich bin ja hier der alte Sitzungspräsident und weißt du schon, wer mein Nachfolger wird? Natürlich mein Sohn. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Also die Fastnacht hat im Grunde sich an manchen Stellen selbst überlebt und hat dieselben Machtstrukturen, die sie kritisiert auf der Bühne, die hat sie schon längst installiert bei sich.
Und sie hat ja, wenn ich es richtig sehe, auch so ein bisschen Nachwuchsproblem. Also Jugend in Debüt kam ja nicht von ungefähr. Also man versucht ja ein bisschen krampfhaft einfach junge Nachwuchstalente zu finden und zu fördern. Aber die Stars der Bütt geben die Bütt natürlich auch nicht frei und es wäre einerseits auch schade drum, andererseits aber durchaus das Problem, dass man fragt, wo kommt eigentlich der Nachwuchs her und sind diese literarischen Beiträge, die ja nun großartig sind in den Ohren und Augen derer, die das entsprechende Alter haben, tatsächlich noch eine Zukunft oder muss sich der Karneval, auch der Sitzungskarneval in Zukunft ändern?
Und da sehen Sie natürlich auch wieder den Unterschied zwischen der Saalfastnacht in Mainz und eben der Mutter aller Sitzungen, weil ich glaube schon, dass es in den verschiedenen Vereinen auch, sei es jetzt in der Bütt oder auch, wenn ich mir jetzt Musik angucke, schon Nachwuchskräfte gibt. Aber wer gibt denn gerne bei Mainz bleibt Mainz seinen Platz her? Also von den Vortragenden her, aber natürlich auch auf anderer Seite muss man sich als Sender ja überlegen, wie hält man die Gewichtung von bekannten Leuten, Nachtwächter, Obermessdiener, früher Bote vom Bundestag. Wenn man da jetzt die Leute rausnimmt, obwohl sie noch dabei sind, und muss man ja, weil die Plätze sind ja begrenzt, um anderen Luft zu geben, das kann man ja jetzt auch nicht beliebig machen. Und auf der anderen Seite haben die natürlich trotzdem auch noch ihre Berechtigung, weil sie ja im Gros immer noch A-Bekannte und sehr gute Redner sind. Und da muss man natürlich schon einen Generationenwechsel eventuell strategisch angehen oder auch vom Mengenverhältnis her im Auge behalten. Also wenn es jetzt auch, wenn es auf männlicher Seite eine Art Generationenwechsel beim Thema Kokolores sind ja Heiniger und Schier zum Beispiel oder jetzt auch Johannes Bersch, der ja mit seiner Rolle quasi vor ein paar Jahren so wie Kai aus der Kiste gekommen ist und mittlerweile ja gar nicht mehr wegzudenken. Also an einzelnen Stellen funktioniert's. Aber die Plätze sind natürlich in der Fernsehsitzung auch begrenzt. Und ich sehe in den anderen Sitzungen der Vereine, in den normalen Sitzungen tatsächlich schon erfolgreiche Nachwuchsbemühungen. Aber da gebe ich Ihnen recht, das muss natürlich auch aktiv angeschoben werden. Das passiert nicht von alleine.
Das repetitive Element, das ich vorher benannt habe, ist ein Erfolgsgarant. Und das wird niemand ohne weiteres aufgeben, weil es auch höchst risikoreich wäre, in einer schwieriger gewordenen Fernsehlandschaft allemal.
Ganz kurze Bemerkung noch zu dem Quotendruck. Das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Es gibt kein Mainz bleibt Mainz unter einem gewissen Millionenlevel. Und wenn wir nicht auch wiederholen, wenn wir nicht die altbewährten Gesichter zeigen, die Risikobereitschaft ist geringer geworden. Also wir brauchen eine Quote. Die Quote wird gemacht durch stabile Positionen und Persönlichkeiten, die man wiedererkennt und die man dann abfeiert.
Politik mit Kokolores, 70 Jahre Mainz bleibt Mainz. Das war das Thema in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit diesen Gästen Dennis Rink, er ist Chefredakteur Rheinland-Pfalz der Verlagsgruppe Rhein-Main, Professor Werner Metzger, Kulturwissenschaftler und Fastnachtsforscher und Lars Reichow, Kabarettist und als Anchorman der Fastnachtsthemen. Am kommenden Freitag in der 70. Ausgabe von Mainz bleibt Mainz, wie er singt und lacht, zu sehen. Ab 20.15 Uhr gibt's das in der ARD. So viel Werbung muss sein. Für die Diskussion und fürs Zuhören bedankt sich Matthias Heger.